was kann ich eigentlich beruflich machen, wenn ich nach Zypern komme und gar nicht so online-affin bin, sondern doch wirklich mit meinen Händen arbeite. Ihr ratet immer davon ab, aber gibt es da nicht irgendwas, womit ich auch auf Zypern mein Geld verdienen kann? Hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin Enrico, schön, dass du wieder dabei bist in dieser heutigen Podcast-Folge. Ganz, ganz viele Nachrichten und Rückmeldungen haben wir gekriegt zu unserer Folge 38, die 5 häufigsten Fragen zur Auswanderung nach Zypern, weil da sprechen wir ganz am Anfang darüber, dass wir sagen, ey, du, pass auf, komm hier bitte nicht her und versuch hier irgendwie dein Geld zu verdienen, sondern wenn du hierher kommst, dann musst du irgendwie schon die super Idee und den riesen Plan haben und du musst online arbeiten und du musst, wenn du hier leben willst, dein Geld irgendwo anders auf der Welt verdienen. Und jetzt haben uns ganz, ganz viele Leute angeschrieben und das finde ich auch gut, das finde ich super und haben gesagt, ja, ist ja alles toll, aber wenn man gar nicht so online-affin ist oder hier so mit Internet und so weiter oder das Rad neu erfinden kann, es gibt auch Leute, die verdienen tatsächlich mit, in Anführungsstrichen, ehrlicher Arbeit, ihr Geld oder vielmehr mit ihren Händen, ja, und mit ihrem Wirken und die wollen wirklich was schaffen, können was schaffen und die sagen, ja, ist es für mich jetzt durch, kann ich jetzt nicht nach Zypern auswandern? Ja und nein, also gut, das war natürlich, also wir versuchen immer das Beste dir natürlich mit auf den Weg zu geben, so, und das wäre natürlich das Optimum. Also letztendlich leben wir hier in einem Land, in dem du für die gleiche Arbeit, die du jetzt zum Beispiel in Deutschland verrichten würdest, du bist Steinsetzer, ja, dann würdest du in Deutschland als Steinsetzer mehr Geld verdienen als auf Zypern. So, das wollten wir damit eigentlich sagen. Aber es gibt natürlich durchaus Möglichkeiten, hier auch mit ehrlicher Arbeit, schon wieder ehrliche Arbeit, also mit seinen eigenen Händen oder mit seinem eigenen Tun und Wirken, sein Geld zu verdienen. Funktioniert auf jeden Fall. Wir haben die spannendsten Sachen ja hier schon, also oder viele spannende Sachen gehabt hier, die Manuela zum Beispiel, ja, als Yoga-Lehrerin. Ja. Natürlich hat die auch Online-Yoga-Kurse, aber tatsächlich hier auf der Insel bietet sie die Yoga-Kurse an. Das heißt, sie hat ein richtiges Studio, du kannst da hingehen, machst da dein Yoga und das ist tatsächlich Hands-on-Arbeit. Ja, das funktioniert. Nicht jeder ist so wie die Julia zum Beispiel, ja, die Hebamme, die aus einem total analogen Job kommt und dann hier im Ausland arbeitet und gar nicht mehr so viel tatsächlich One-to-One mit Kundinnen zu tun hat, sondern das weitestgehend online verlagert hat. Also, aber es gibt, da kann ich dich beruhigen, eine ganze Menge Sachen, die man hier tun kann, womit man sein Geld verdienen kann. Und der Sache sind wir mal auf den Grund gegangen. Und zwar immer dann, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was wird eigentlich gebraucht, sollte ich feststellen, wo ist eigentlich das Problem von den Leuten. Und ich denke, ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass du in der einen oder anderen, hoffentlich in ganz, ganz vielen Facebook-Gruppen unterwegs bist, wenn du dich grundsätzlich mit dem Thema Auswandern nach Zypern beschäftigst, um da Informationen zu sammeln. Und jetzt tu mir mal den Gefallen und versuch mal diese Fragen, die da gestellt werden in den Gruppen, gerade von denen, die hier leben. Da gibt es ja ganz viele Gruppen, dass dann jemand fragt, kann mir jemand das und das empfehlen? Oder kann mir jemand die und die Dienstleistung empfehlen? Und dann versuch mal, das mit deinen Augen zu sehen und versuch mal herauszufinden, welche Fragen kommen denn ziemlich häufig oder wonach wird dann relativ häufig gefragt? Weil immer, wenn viele Menschen ein und dasselbe Problem haben, dann könntest du möglicherweise derjenige sein, der die Lösung dafür anbietet. Also, gutes Beispiel möchte ich einen Zyprioten hier anführen, der wirklich aus der Not die Tugend gemacht hat. Und zwar haben wir einen Gärtner gesucht. Es gibt ja viele so Gartenhelfer und so, die aus Sri Lanka oder so aus diesen Ländern kommen und die dann so ein bisschen, ja, die können dir mal eine Hecke schneiden oder die Blätter zusammenfegen oder solche Sachen. Aber wir haben einen richtig guten Gärtner gesucht, der auch in der Lage ist, die Bäume entsprechend zu pflegen, so wie sie gepflegt werden müssen und sich auch wirklich auskennt und alles so unter seine Fittiche nimmt als Profi. Und da haben wir einen ganz, ganz tollen Tipp bekommen von einem Bekannten hier auf Zypern. Und der hat gesagt, ja, ich kenne da jemanden. Der Mann ist hauptberuflich Greenkeeper hier auf dem Golfplatz. Das ist ein Zypriot, aber der hat ein Haus gebaut und versucht sich nebenbei so ein bisschen Geld zu verdienen. Und der war bei uns und hat das super gemacht. Und ja, den kann ich euch empfehlen. Gut. Den haben wir dann kontaktiert und der kam zu uns und es entpuppte sich, dass der Mann wirklich sensationell ist. Also er kannte jeden Baum mit Vornamen, der wusste sofort, guck mal hier, die Blätter kannst du essen und hier, da machen wir die Früchte so und das machen wir so. Der Baum ist falsch geschnitten, das muss man anders machen. Also man stellte relativ schnell fest, der Mann ist echt vom Fach. Der hat den Posten übernommen, er hat den Job übernommen und dann hat er einmal am Anfang quasi auf unserem ganzen Grundstück so einen Tag eingelegt, wo er einmal Tabula Rasa gemacht hat, also einmal alles auf den Stand gebracht hat, mit dem er jetzt arbeiten kann. Das hat uns in dem Fall 100 Euro gekostet. Und dann sagt er, ich komme einmal im Monat wieder und halte hier alles am Laufen oder der tauscht doch mal Pflanzen aus, dann schneidet der Bäume zurück und so weiter. Und da berechnet er 50 Euro für. Und der Mann macht eine sensationelle Arbeit. Und ich war total begeistert von dem und bin immer noch begeistert von dem, ist immer noch unser Gärtner. Na, komme ich gleich zu, also nicht er selber mehr, sondern, aber gut, erzähle ich gleich. Und habe den weiterempfohlen. So, da habe ich dem nächsten Freund empfohlen und der war auch begeistert. Und dem nächsten Freund empfohlen, der war auch begeistert. Und irgendwann rief der Gärtner mich an und sagte, Rico, du pass auf, du hast mir jetzt so viele Leute, ich krieg das gar nicht mehr auf die Kette. Ich habe auch noch einen normalen Job, ja. Aber ich habe jetzt so viele Empfehlungen, so viele Kunden von dir bekommen, dass ich das zeitlich gar nicht mehr schaffe. So, und das Ende vom Lied war, dass der dann irgendwann seinen Job auf dem Golfplatz tatsächlich an den Nagel hängen konnte. Der hat drei seiner Brüder dafür begeistern können, mit in die Branche einzusteigen. Alles Gartenprofis, jeder kurioserweise in einem anderen Bereich. Also da gibt es Pflanzenexperten, da gibt es Baumexperten, da gibt es einen Weinspezialisten, der sich speziell mit Weinen auskennt, einen Palmenexperten und so weiter. Und die haben sich jetzt zusammengetan und haben eine Firma gegründet und machen jetzt hier einen Gartenservice, der wirklich seinesgleichen sucht. Finde ich eine richtig geile Story, weil das ist ein Zypriot. Also jemand, der von hier kommt, der tatsächlich auch von den ganzen Auswanderern, von den Deutschen hauptsächlich, weil es sich, also ich glaube, der hat auch englische Kunden, na klar. Aber ich weiß es jetzt aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, in unserer Community-Blase, dass eigentlich 99% derer den gleichen Gärtner beschäftigen. Und der konnte tatsächlich dadurch sein Business starten. Und das finde ich super. Und das zeigt mir, dass es funktioniert. Also es hätte ja auch quasi ein Engländer sein können, es hätte ein Deutscher sein können, ein Österreicher sein können. Also wenn du der große Gartenexperte bist und du liest zum Beispiel in diesen Foren, dass da ganz, ganz häufig die Frage kommt, kann mir jemand einen guten Gärtner empfehlen? Ja, dann mach dir mal darüber Gedanken, inwieweit wäre das genau dann dein Steckenpferd? Was du ganz häufig zum Beispiel in solchen Gruppen auch lesen wirst, ist, dass Mütter oder Väter danach fragen, was mache ich mit meinen Kindern? Also nicht, was mache ich mit meinen Kindern, sondern nach Unternehmung, was kann ich tun? Ja? Es ist hier tatsächlich das Problem, dass du ein ganz, ganz dünnes Angebot nur hast für die Freizeitaktivitäten von Kindern. Also als Beispiel, wir wohnen hier in der Nähe von Paphos. Wenn du jetzt hier zum Beispiel mit deinem Kind irgendwie in so eine Trampolinhalle fahren willst oder so, die es wahrscheinlich in Deutschland an jeder Ecke gibt, dann hast du hier ein Problem. Dann musst du dich ins Auto setzen und musst 2 Stunden bis nach Nikosia fahren, um in einer halbwegs akzeptablen Trampolinhalle die Kinder ein bisschen zu bespaßen. Es gibt hier in Paphos so ein Indoor-Ding, wo man mit Kindern hin kann. Da kannst du ein bisschen Bowling spielen und dann ein bisschen hüpfen und ein bisschen an Automaten rumdatteln und so. Aber hey, ganz im Ernst, wenn du da ein-, zweimal gewesen bist, dann war es das dann auch schon. Und für die Altersklasse so unter 10, 11, würde ich mal sagen, also alles, was da drunter ist, da ist es echt mau. Also du willst ja auch nicht unbedingt jeden Tag auf den Spielplatz und kannst auch nicht jeden Tag in diesen Indoor-Park da reingehen. Und danach kommt dann schon nichts mehr. Also das Maximale, was dann hinten raus noch da ist, das sind diese Escape Rooms zum Beispiel. Ja, da kannst du dann mit den Kids rein, so 12, 13, 14, 15. Die finden das dann cool, aber auch das macht man einmal und dann war's das. Und du wirst das in den Facebook-Gruppen ganz, ganz oft sehen, dass die Familien tatsächlich Probleme haben mit der Freizeitgestaltung ihrer Kinder. Also ich kenne ganz erfolgreiche ausländische Geschäftsleute hier, die zum Beispiel im Bereich Sportangebote für Kinder hier echt erfolgreich sind. ob das sowas ist wie Golf für Kinder, ob das sowas ist wie Surfen für Kinder, ob das sowas ist wie Segeln für Kinder, Kampfsport für Kinder. Aber jemand, der mit einem vernünftigen Konzept hierher kommt, was auf Kinder ausgerichtet ist, glaube ich, kann sich vor Geld nicht retten. Weil in dem Moment hast du auch nur im ganz, ganz geringen oder zum ganz geringen Teil die Zielgruppe der Zyprioten, sondern deine Hauptzielgruppe sind eigentlich die Kinder der Auswanderer. So, und du musst dir die Frage stellen, wer wandert aus? Also da wird schon irgendwo ein bisschen Kapital da sein. Und wenn die dann eben 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro Monatsbeitrag zahlen müssen für den Verein, für die Beschäftigung der Kinder, dann ist das so. Und das machen die auch ohne Probleme. Ja, also ich weiß es zum Beispiel von dem Kampfsportverein, in dem auch unser Sohn ist, da kannst du gar nicht mehr Mitglied werden, weil die voll sind bis unters Dach. Und der Mann macht den ganzen Tag nichts anderes, 6 Tage die Woche, als von früh bis spät Angebote zu machen. Also in den Vormittagsstunden hat er dann irgendwann rausgefunden, dass die Eltern den Kampfsport auch ganz toll finden. Wenn die Kinder in der Schule sind, unterrichtet er vormittags die Eltern. Und in den Nachmittagsstunden hat er jetzt mittlerweile schon 2 Schulen, die voll ausgebucht sind, in denen er Kindern Kampfsport beibringt. Also, wenn du zum Beispiel jemand bist, der ein ganz tolles Konzept hat oder eine super Idee hat, wie man sowas auf die Beine stellen kann, Kinderbeschäftigung, Kinderbespaßung, Sport für Kinder, Angebote für Kinder im Allgemeinen. Es muss nicht gleich ein Millionenprojekt sein, dass du jetzt sagst, ich baue in Limassol oder ich baue in Paphos jetzt eine Trampolinhalle. Das muss ja nicht unbedingt sein. Aber vielleicht hast du ein cooles Konzept in der Schublade und kannst sagen, ja, Kinder interessiert mich, das Thema. Und hey, ganz im Ernst, ich meine, für was bezahlen die Leute noch Geld? Ja, die Leute bezahlen viel Geld für ihr Haustier, die Leute bezahlen viel Geld für Erotik, die Leute bezahlen viel Geld für ihr Auto und die Leute würden niemals, nie an ihren Kindern sparen. Also, vielleicht ein Business, was für dich interessant sein könnte. Ja, der nächste Punkt ist etwas, was wir natürlich selber ganz, ganz doll vermissen. Also nicht nur wir, nicht nur Simone und ich, sondern so alle in unserem Freunden- und Bekanntenkreis. Was wir überhaupt nicht haben, und ich hoffe, dass einer von denen vielleicht irgendwann mal zuhört und seine Koffer packt und hierher kommt, ist ein guter deutscher Bäcker. Wir vermissen alle unfassbar gutes deutsches Brot, deutsche Brötchen und deutsche Backwaren im Allgemeinen. Und wenn ich Deutsch sage, dann weiß ich, dass die Engländer und auch die Österreicher auch sehr glücklich sind mit unseren Backwaren und würden da auch zuschlagen. Und egal, mit wem ich mich unterhalte, also es wäre jeder bereit, mehr Geld zu bezahlen, aber dafür qualitativ hochwertige Brote, Brötchen und Backwaren zu haben. Ich weiß, dass es in Deutschland, dass diese Nische Bäckerei, also wirklich als One-Man-Bakery erfolgreich zu sein, brutal schwer ist, weil diese ganzen großen Ketten alles aufkaufen, alles platt machen, Brötchen so billig wie möglich verkaufen, Brot so billig wie möglich verkaufen. Die backen ja auch gar nicht mehr selber, die kriegen nur noch die Rohlinge geliefert, schieben die in den Ofen und vorne ist eine ungelernte Tresenkraft, die Dinger dann nur noch verkauft. Also du unterhältst dich ja gar nicht mehr mit einem Bäcker. Aber umso mehr Opportunity ist meiner Meinung nach hier auf der Insel. Wie gesagt, die Zielgruppe ist nicht nur deutsch. Die Zielgruppe derer, die gerne geiles Brot und geile Brötchen haben wollen, die ist auch Englisch, die ist auch Russisch, die ist auch Österreichisch, die ist eigentlich alles. Weil deutsches Brot und deutsche Brötchen sind in der ganzen Welt bekannt. Also es gibt keinen, der sich über unser Brot lustig macht, so wie wir uns über das Baguette von den Franzosen lustig machen. Ja? Oder so. Also das ist bekannt und wenn man da was hat, dass man sagt, hier, ich habe hier eine geile deutsche Bäckerei, ich verstehe mein Handwerk, ich weiß, wie das funktioniert, ja, dann glaube ich, ist das eine richtig, richtig geile Business-Opportunity. Schau dich mal um in den Facebook-Gruppen, wie viele Leute da fragen. Also wir haben tatsächlich auf der Insel einen deutschen Fleischer. Ja, wir haben einen deutschen Fleischer, der sitzt in Limassol, ein bayerischer Fleischermeister, der vor 25 Jahren ausgewandert ist nach Zypern. Und der hat ein richtig geiles Business hier auf die Beine gestellt und beliefert seit vielen, vielen Jahren auch als Stammlieferant die großen Hotels und Supermärkte und so weiter mit seiner deutschen Fleischerskunst. Ja, also das kann funktionieren. Aber nur weil jetzt zum Beispiel in Limassol ein deutscher Bäcker ist, heißt das nicht, dass in Paphos auch einer ist. Und da gibt es mit Sicherheit geile Businessmodelle. Ja, also ganz im Ernst, wenn jetzt hier bei uns in der Nähe ein deutscher Bäcker wäre, dann hätte ich auf einen Schlag 50 Leute, die bei dir ein Wochenabo abschließen würden. Jeden Tag Brötchen liefern, jeden Tag Brot liefern, 7 Tage die Woche. So, und wenn du dir da jemanden anstellst und sagst, hier, du fährst mit dem Roller rum und du bringst die Brötchen zu den Leuten, ich glaube, dann hast du schon mal eine gute Stammkundschaft und wirst dich wahrscheinlich vor Kunden in deinem Laden gar nicht retten können. Natürlich darf man sich nicht scheuen davor. Ich meine, ich glaube, Bäcker ist echt ein harter Job. Ja? Man muss wahrscheinlich wahnsinnig früh aufstehen und so weiter. Aber gut, wenn du Bäcker bist und du bist es mit Leib und Seele, dann bitte schau doch mal. Ich weiß, es gibt Facebook-Gruppen, wo Bäcker neue Herausforderungen suchen. Es gibt auch Facebook-Gruppen, wo ganzes Inventar von solchen Bäckereien verkauft wird als Gebrauchtware, weil sie eben platt gemacht wurden von irgendwelchen großen Ketten. Schau doch da mal rein. Das ist meiner Meinung nach eine riesen Business-Opportunity, gerade die Menschen hier abzuholen mit den Dingen, die sie am meisten vermissen. Sei es Brot und Brötchen, sei es aber auch Fleisch, sei es Wurstwaren. Was wir aus Deutschland am meisten vermissen, mit dem Auge, guck mal in die eine oder andere Facebook-Gruppe rein. Und wo wir gerade beim Essen sind. Ich weiß, ich habe in einer der letzten Folgen, auch da haben wir viele Rückmeldungen zugekriegt, dass die Leute auf einmal Angst gekriegt haben, haben gesagt, was, mafiöse Zustände und so weiter und so fort, Gastronomiebranche. Ja, aber auch das wäre ein Tipp, wo ich sagen würde, wer den Mut hat und aus der Gastronomie kommt, der sollte sich darüber auch mal Gedanken machen. Wir leben hier in Peja, das ist eine Touristenhochburg. Also im Sommer brechen voll mit Touristen aus der ganzen Welt und im Winter gähnende Leere. Und wenn wir hier über unseren Strip gehen, der Strip ist so die, ja, wie sagt mein Freund Benny immer, die Schinkenstraße, ja, wie auf Mallorca. Also eine lange Straße, wo eigentlich nichts anderes ist als Restaurants, Kneipen, Bars und so weiter. So, und wenn man da rüber geht, da findest du Restaurants aus der ganzen Welt. Also egal, wer hierher kommt oder egal, welche Richtung du magst, du findest alles. Du findest tolle italienische Restaurants, du findest einen tollen Mexikaner, du findest natürlich griechische Restaurants, du findest zypriotische Spezialitäten. Du hast eigentlich aus allen Ländern der Welt hauptsächlich, und das ist ein riesengroßer Schwerpunkt natürlich auch, englische Leibspeisen. Also beispielsweise, egal in welches Restaurant du gehst und die bieten Frühstück an, steht auf jedem Frühstücksmenü English Breakfast. Ja, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das typisch englische Breakfast mögen, glaube ich, auch hauptsächlich nur Engländer. Also ich kenne ganz wenig Deutsche, die sagen morgens um 9 super geil, Bohnen, Speck und Rostbratwürstchen mit einem Rösti, ein Ei drüber, das ist genau mein Frühstück. Der könnte vielleicht auch die deutschen Brötchen von dem Bäcker, über den ich eben gesprochen habe, auch ganz gut gebrauchen. Aber was es überhaupt nicht gibt, sind deutsche Spezialitäten. Ich bin der absolut festen Überzeugung, dass wenn hier ein Gastronom in einer so gut belebten Ecke wie Peja, das muss ja nicht unbedingt auf der Schinkenstraße sein, das kann auch ein bisschen außerhalb sein, wo man anderen gar nicht auf die Füße tritt, aber als Geheimtipp in der Szene dann relativ schnell in dieser Community, in dieser deutschsprachigen Community relativ schnell bekannt wird, dass an einem ganz gewissen Punkt das Restaurant ist, ja, da sitzt der Deutsche. Und da gibt es am Montag Kasslerbraten, da gibt es Mittwochs Rouladen, da gibt es am Donnerstag, so, also wirklich deutsche, typisch deutsche Gerichte. Und bitte nicht irgendwie, nee, und dann biete ich aber noch Pizza an und dann biete ich aber auch noch Nudeln an und dann versuche ich doch noch ein bisschen was Griechisches, weil, na, wenn einer kommt, der mag das Deutsche nicht, nee. Ich würde wirklich komplett voll in die Nische reinhauen und würde sagen, hier gibt's deutsche Sachen. Es gibt deutsches Frühstück. Natürlich vergraulst du dir die Engländer. Es werden die Engländer nicht zu dir zum Frühstücken kommen. Aber die Community der Deutschsprachigen ist hier in der Gegend so groß, dass ich der festen Überzeugung bin, dass du jeden Tag die Hütte voll hast. Wenn ich weiß, bei dir gibt es Brezen, Weißbier und Weißwurst, dann buche ich meine nächste Feier beim Deutschen. Wenn ich weiß, bei dir gibt's donnerstags abends Lammkeule oder Röst, keine Ahnung, ja, was ist da so alles, dann gehe ich dahin. Das sind Dinge, die wir wirklich vermissen. Und für Dinge, die wir vermissen, sind wir auch bereit, gutes Geld auszugeben. Und wenn du das kannst und wenn du aus der Gastronomie kommst und sagst, ja, genau das schwebt mir vor, weil aber auch hier in Deutschland werde ich irgendwie von dem ganzen Markt verdrängt, dann geh doch dahin, wo die Zielgruppe ist und wo sie dich vermisst. Und ich kann dir sagen, hier vermissen wir gutes deutsches Essen, was ich in einem Restaurant bestellen kann. Das geht beim Frühstück los, das hört beim Weißbier nachmittags auf und geht bis zum Sauerbraten abends. Man muss ja auch gar nicht die volle Palette, die volle Bandbreite zum Beispiel vor Ort haben. Also dass du jetzt dir ein riesen Kühllager anlegst mit allem, egal was die Leute bestellen, dass du in der Lage bist, alles sofort zu liefern. Wer alles versucht zu liefern, dem bleibt die Qualität irgendwo auf der Strecke. Aber wenn du zum Beispiel so ein Wochenmenü anbietest, ja, mit einer Facebook-Seite, mit einer kleinen Webseite, was auch immer, wo ich sehen kann, ach, am Montag gibt es das und das Gericht, am Dienstag gibt es das und das Gericht, am Mittwoch gibt es das und das Gericht. Ähnlich wie in einer Kantine, ja, wo schon von vornherein klar ist, ich kann im Groben ausrechnen, wie viele Gäste ich an dem Tag habe, möglicherweise auch aufgrund von Vorbestellungen, und ich weiß, was die Leute mögen, und ich brauche nur wirklich das frisch einzukaufen, was es an dem Tag gibt. Und wenn am Mittwoch Schnitzeltag ist und es kommt jemand und sagt, oh, ich hätte aber gerne einen Sauerbraten, dann tut es mir leid, ja, dann ist er an dem falschen Tag da. Da kann er in die Karte gucken und sagen, ja, Sauerbratentag ist am Samstag bei uns. Da gibt es den rheinländischen Sauerbraten mit Rosinen. Also Restaurant, der Deutsche, kann ich mir absolut mega vorstellen. Und ja, das sollte natürlich möglichst in dem Zielgebiet sein, wo auch derer viele wohnen. Im Prinzip her kann man das endlos weiterspinnen. Also immer dann, wenn du mit deinen Händen irgendwas erschaffen kannst oder mit dem, was du sowieso schon kannst, glaube ich, kannst du hier mit der Zielgruppe, also wirklich mit der Kundenzielgruppe der Auswanderer, dein Geld verdienen. Beispiel im Handwerk. Wir haben einen sensationellen deutschen Handwerker hier bei uns in Peer, der bei allen, die ich kenne, der Haus- und Hofhandwerker ist und wirklich alles bei denen macht. Und ja, er ist teurer als ein Zypriot, aber wir haben alle schmerzvoll und teuer erfahren müssen, was der Unterschied ist zwischen billig und gut. Ah, das kennst du, du weißt genau, wovon ich rede, das kennst du genauso gut wie ich. Also du kannst auf der einen Seite sagen, ich lasse es billig machen und bist vielleicht nicht so ganz so glücklich, oder ich lasse es teuer machen. Ich will an der Stelle ein Beispiel geben. In unserem ehemaligen Haus, in dem wir gewohnt haben, unser Vermieter ist ein ganz, ganz lieber Freund von uns, älterer Zypriot, Mitte 60, und der Mann ist Elektrikermeister. Der ist nicht nur Elektrikermeister, sondern der hat über 20 Jahre als Ausbilder für die Elektrikermeister auf Zypern die Meisterprüfungen abgenommen. Und wir haben in seinem Haus gelebt, und ganz typisch ist auf Zypern, dass du in einem Badezimmer beispielsweise keine Steckdose findest. Es gibt keine Steckdosen. Maximal vielleicht mal diese kleinen, die du aus dem Hotel kennst, dass man mal einen Rasierapparat anschließen kann, aber das ist auch schon das höchste der Gefühle. Und ich wollte ganz gerne, oder Simone wollte ganz gerne eine Steckdose in dem Badezimmer haben, weil da der Wäschetrockner rein sollte, elektrischer Wäschetrockner. Und da war keine Steckdose. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Olympios, wie sieht das aus? Ich würde hier gerne eine Steckdose im Badezimmer installieren lassen. Kann ich da einen Elektriker kommen lassen? Ich bezahle das auch. Ich brauche nur dein grünes Licht, dass wir das machen dürfen. Das Haus ist ja gemietet. Und er sagt, Mensch, Rico, das brauchst du gar nicht. Ich bin doch Elektrikermeister. Du musst doch niemanden holen. Du setzt Kaffee auf, ich komme und ich baue dir die Steckdose an. Habe ich gedacht, super, spitzenmäßig. So, und jetzt sind wir Deutschen natürlich so, dass wir uns das schon mal vorplanen und so vom geistigen Auge sehen, wie sieht das wohl aus? Gut, eine Unterputzsteckdose wird es nicht mehr werden, wenn sie nachträglich angebaut wird. Es wird also eine Aufputzsteckdose sein und dann geht irgendwo auch so ein Kabelkanal an irgendeine Ecke, aber es wird funktionieren. Der Tag kam, das Olympios kam und brachte so eine Rolle schon leicht angemoost und grünes, weißes Kabel mit. Das war ein Kabel, was er unter seinem Olivenbaum noch liegen hatte, seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich. Aber das geht noch. Und da habe ich gedacht, naja gut, das Kabel wird man hinterher nicht mehr sehen, weil, naja, da kommt ja ein Kabelkanal dran. Das Endergebnis war ganz, ganz weit entfernt von dem, was ich mir so von meinem geistigen Auge vorgestellt hatte mit so einer Aufputzsteckdose und einem Kabelkanal, sondern das Endergebnis war, dass irgendwo in der Mitte der Wand aus einem Loch, was deutlich größer war als das Kabel an sich, dieses leicht moosige Kabel ins Badezimmer reinragte. Und damit es nicht einfach nur so durch das Zimmer gespannt wird, wurde das oben über den Spiegel am Badezimmer drüber gehängt, damit es nicht runterhängt. Und dann machte es wieder so einen Bogen nach unten und daneben kam dann nochmal so ein Alibert-Schrank, so ein Glastürenschrank. Und auch da oben wurde es draufgelegt und hinter dem Schrank hing es lose nach unten und an diesem losen Ende hat er dann eine Steckdose dran gemacht und die wabbelte da so hängend neben dem Schrank runter. Hat es funktioniert? Ja. Kommt Strom an? Ja. Hat er das vernünftig im Sicherungskasten abgesichert? Ja. Der Mann ist Elektrikermeister. Aber schön ist anders. Und ich meine, ganz im Ernst, es ist sein eigenes Haus. Ja, er hat in seinem eigenen Haus im Badezimmer eine Steckdose installiert, wo ich dann denke, naja, vielleicht mache ich das auch mal ein bisschen schön, dass das ganz gut aussieht. Für ihn war das völlig in Ordnung. Für ihn ist das einfach praktikabel gewesen. So, ich habe mich natürlich schwarz geärgert. Ich hätte lieber 100 Euro bezahlt und hätte jemanden gehabt, der mir das vernünftig macht, was auch vernünftig aussieht, wo nicht, wenn meine Gäste dort zur Toilette gehen und sich die Hände waschen, sich totlachen, wenn sie rauskommen, weil sie sagen, was hast du denn da gemacht? Nein, ich habe es nicht gemacht. Das hat mein Vermieter gemacht. Glaubt mir aber keiner. So, also da würde ich lieber in jemanden investieren, wo ich weiß, dass es funktioniert. Und das ist zum Beispiel unser deutscher Handwerker. Da weiß ich einfach, das funktioniert. Der Mann ist zuverlässig. Das sind so diese, das ist so abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Es sind diese deutschen Tugenden, die uns doch hin und wieder mal auf die Füße fallen, aber die in der Welt einfach auch einen guten Ruf haben. Sowas wie Pünktlichkeit, sowas wie Qualität, sowas wie Zuverlässigkeit. Das ist tatsächlich gefragt. Und ich kenne ganz, ganz viele nicht-deutsche Auswanderer. Ob das jetzt Russen sind, ob das Engländer sind, was auch immer, ob das Schweden sind, die den deutschen Handwerker bestellen, weil sie wissen, das deutsche Handwerk hat in der Welt einfach einen guten Ruf. Also, weil ich meinen lieben Handwerker so mag, würde ich jetzt natürlich nicht den Aufruf starten und sagen, komm bitte nach Peja und werde Handwerker. Ja, das wäre doof. Aber auch da würden sich wahrscheinlich Synergien finden. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich habe eine ganz spezielle Branche zum Beispiel, ich bin Fliesenleger oder so, dann macht das Sinn für dich, dich mit genau solchen Leuten mal zu connecten und zu sagen, du pass mal auf, ich bin hier in einer handwerklichen Nische richtig, richtig gut. Du bist da jetzt schon ein paar Jahre auf der Insel als Handwerker. Wie sieht's denn aus? Glaubst du, dass man sich da auf die Füße tritt? Oder hey, vielleicht kann sich das sogar ergeben und der sagt, boah, was, du bist Fliesenleger, boah, geil, ja, ich muss immer Fliesen legen bei meinen Kunden, obwohl ich da gar keinen Bock drauf habe. Ja. Wenn ich jetzt einen deutschen Fliesenleger hätte, dann könnten wir uns da gegenseitig mit Sicherheit gut unterstützen. Also was ich damit sagen will, geh in die Offensive, sprich mit den Leuten noch darüber und vielleicht ergeben sich schon, bevor du auswanderst, die ersten Kontakte und die ersten Synergien und du kriegst deine ersten Aufträge und hast schon in deinen Büchern was drinstehen, obwohl du noch gar nicht im Flugzeug sitzt. Gleiches, was vorhin mit den Kindern eins unserer Themen gewesen ist, nämlich die Beschäftigung von Kindern oder die Freizeitgestaltung von Kindern, ist auf Zypern, und das wirst du auch in vielen, vielen Gruppen immer wieder lesen, ist tatsächlich die Pflege alter Menschen. Was für uns in Deutschland eigentlich so völlig normal ist, dass sich auch um die Alten gekümmert wird und dass für die Alten Angebote da sind. Das ist auf Zypern total ungewöhnlich, weil aus der Historie heraus die Zyprioten unter sich, die sind sehr familienbezogen. Die wohnen auch gerne mal mit zwei oder drei Generationen unter einem Dach und einer passt auf den anderen auf. Und die zypriotische Oma oder der zypriotische Opa wird eigentlich gar nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwann mal betreut werden zu müssen, in ein Altenheim zu müssen, weil er seine Familie hat. Und das finde ich super. Davon abgesehen, ja, ich finde das mega, ich finde das toll und ich würde mich freuen, wenn wir auch ein bisschen was davon hätten und auch so ticken würden. Aber wir neigen gerne dazu, alte Menschen abzuschieben, ins Heim zu schicken oder irgendwie dritt betreuen zu lassen, weil wir entweder nicht die Zeit dazu haben oder aber wir trauen es uns nicht zu. Sei es drum. Was es hier tatsächlich nicht gibt, sind Angebote für alte Menschen. Es gibt hier eine Bar in Peja. Das ist ein Engländer, der hat sich auf die Generation oder auf 65 plus spezialisiert. Oder sagen wir mal 60 plus spezialisiert. Ja, der hat eine Bar, die ist englischsprachig, der spricht nur Engländer an und der bietet Dinge an, die Engländer toll finden. Das geht beim Guinness los und das geht über das British Breakfast, was ich vorhin gesagt habe, mit Bohnen und Wurst. Und dann finden solche Dinge statt wie Karaoke wie heißt denn dieses Spiel? Bingo-Abende und sowas, ja? So. Und da hat er sich auf diese Zielgruppe 60 plus Senioren spezialisiert. Und ich sage dir, diese Hütte ist gerammelt voll. Du kannst dort nicht mehr mit dem Auto vorbeifahren, weil die Straße rechts und links jeden Abend zugepackt ist. Der Vorteil bei der Generation 60, 65 plus ist, dass die nächsten Morgen nicht früh aufstehen müssen. Denen ist das scheißegal, ob dann der Bingo-Abend auf einem Dienstag ist oder auf einem Samstag. Ja, wo unser einer dann sagt, ich kann auf den Samstag losgehen und in der Woche sind diese Etablissements, diese Läden, diese Restaurants, diese Bars, Clubs und wie sie nicht alle heißen, leer. Nein, ja, der Generation 60, 65 plus, das ist scheißegal. Die haben keine Kinder mehr, die morgens in die Kita müssen und die müssen nicht aufstehen, die müssen irgendwo hinfahren. Die gehen dann eben auch am Dienstagabend auf die Piste. Das ist super. Aber das sind die Menschen, die noch in der Lage sind auszugehen, die noch am Leben teilnehmen, die noch Spaß haben, die noch tanzen, die noch singen, die Bingo spielen. Es gibt danach aber noch die Generation, die noch älter ist, die dann wirklich pflegebedürftig wird oder Hilfe braucht. Das Einzige, was als Angebot hier es gibt, ist, dass man das ganz oft sieht, dass alte Menschen eine Betreuung haben, die meistens aus einem anderen Land kommt. Also beispielsweise Sri Lanka. Dann hast du einen Mann, der ist 82, 83 Jahre alt und der hat dann eben so eine, wie sagt man das, wenn man aus Sri Lanka kommt, sri lankelische? Ach, ich weiß es nicht. Der hat eben dann so eine Dame, die sich dann eben um ihn kümmert, die ihn anzieht, die ihn wäscht, die für ihn kocht, die mit ihm spazieren geht. Das Problem ist, dass die meistens gar nicht miteinander sprechen können, weil die Sprache gar nicht sprechen. Und das Ende vom Lied ist dann, dass Menschen, die auch viele, viele Jahre hier gelebt haben und hier glücklich waren, zum Abend ihres Lebens zurück müssen in das Land, aus dem sie mal gekommen sind. Sei es nach Österreich, sei es nach Deutschland, sei es nach England, weil es hier gar keine Angebote in der Art gibt, wie wir sie aus unseren Ländern kennen. Also auch da glaube ich, dass man, wenn man in dem Business Expertise hat, dass man da richtig erfolgreich sein kann und nicht nur Geld verdienen kann, sondern auch einen fantastischen Impact für die Gesellschaft, in dem Fall für die alten Menschen leisten kann. Ja, und das könnten wir jetzt bis zum jüngsten Tag fortsetzen. Also was ich dir mit dieser Folge, mit diesen paar Ideen einfach mal mit auf den Weg geben will, es geht, es funktioniert. Ja, du musst also kein IT-Studium haben oder komplett online arbeiten. Man kann hier durchaus mit Sicherheit auch sehr gut Geld verdienen, wenn man wirklich vernünftig, wirklich jetzt sage ich das schon wieder, vernünftig arbeitet. Das hört sich immer so an, als wenn Online-Arbeit keine vernünftige Arbeit wäre. Also du weißt, was ich meine. Also ich möchte dich damit ermutigen, doch wieder mal darüber nachzudenken, ob es da etwas gibt, was du kannst. Aber bitte schau auch, ob dieses Problem wirklich hier da ist. Nur weil du gut Origami falten kannst, lässt sich damit vielleicht auf Zypern nicht unbedingt Geld verdienen, weil niemand auf Zypern nach Origami-Falten googelt oder das mal in Facebook-Gruppen hinterfragt. Also schau mal, was die Leute wissen wollen. Schau mal, wo der Need liegt von den Leuten, wo das Problem liegt. Und immer dann, wenn du in der Lage bist, die Probleme von Menschen lösen zu können, dann wirst du mit Sicherheit erfolgreich sein. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst in der heutigen Folge. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich bin der Rico und ja, schöne Grüße von Zypern.